14. November, Jahr der Inkontinenzunterwäsche. P.T. Krause, N. Cambridge, Das fiese, trügerische Gefühl des Wohlergehens nach einem Anfall. Die fieberfreie, das Glück ist mir wieder Holdhochstimmung nach einem neuroelektrischen Ausnahmezustand. Pur Toni Krause erwacht in einem Krankenwagen ohne Echse, Kontinent und Mops Fidel. Lag da und flirtete mit dem blau rasierten Sanitäter, der sich über ihn beugte, äußerte obszöne Zweideutigkeiten anlässlich von Ausdrücken wie Lebenszeichen und Erweiterung, bis der Sanitäter die Notaufnahme vom Cambridge City anfunkte und den Rearwagen abbestellte. Fuhrwerkte mit den mageren Armen in einer Art parodiert Minimal Mambo herum und lag da, wischte die Warnung des Sanitäters vom Tisch, die nach
einem Anfall auftretenden Gefühle des Wohlergehens seien bekanntermaßen trügerisch und von kurzer Dauer. Und dann noch der seltene Erwähnung findende Vorzug, mittellos und im Besitz einer abgelaufenen und nicht mal auf den eigenen Namen lautenden Krankenversicherungskarte zu sein. Krankenhäuser erweisen einem da eine Art umgekehrten Respekt. Ein Haus wie das Cambridge City Hospital beugt sich dem Wunsch des Patienten nicht zu bleiben. Plötzlich bleibt es einem unbenommen, die eigene Verfassung subjektiv zu diagnostizieren, und nach dem Anfall fühlt man ja, dass man eindeutig auf dem Weg der Besserung ist. Die Ärzte beugen sich diesem kikiotischen Willen. Es ist leider kein freies Krankenhaus, wohl aber ein freies Land. Sie würdigen die Wünsche eines Patienten, machen seinen Mambo Komplimente und sagen: Geh mit Gott. Bloß gut, dass man nicht sehen kann, wie man aussieht. Und so ein glücklicher Zufall, dass man vom Cambridge City Hospital nur 8 Blocks die Cambridge Street lang schlendern muss. Dann nach Süden auf dem Prospect, durch die methylierte Herbstluft, über den Inman Square und zu Anti-Toy Entertainment hoch. Seit den Geschichten mit Wo, der Bibliothek am Copley und dem Herzen vielleicht dem letzten Ort, an dem ein genesener junger Gender-Dysphoriker, der nach dem Anfall über dem diagnostischen Berg, wenn auch noch leicht angeschlagen ist, etwas Güte und pharmakologischen Kredit erhoffen kann. Die große Ziegelsteintorte des Krankenhauses, hinter Krause in der kupferroten Abenddämmerung. Das forsche Klackern seiner Absätze auf dem Trottoir, die Boa semi-formell locker um die Schultern und über die Arme geschlungen. Die Hand hält vor der Kehle den roten Lederkragen geschlossen. Der Kopf hoch und von allein so bleibend. Der feste Blick hält mit blasierter Würde den Blicken der Passanten stand. Die Würde eines Mannes, der durch schiere Willenskraft aus der Asche des Entzugs wieder auferstanden ist, der über dem Berg ist, Ziele hat und potenziell rücksichtsvolle Kanadier aufsuchen muss. Eine charmante und potenziell in nicht allzu ferner Zukunft wieder prachtvolle Gestalt, mit dem nötigen Kleingeld versehen, um jetzt den Blicken der Fußgänger auf dem Inman Square standzuhalten, die vor den Geruchsrückständen von Herrentoilette und U-Bahn-Kotze je die Richtung wechseln. Der Asche, aus der er errettet worden und
auferstanden ist, kein Mops fühlt sich fideler. Eine Mondrinde hängt senkrecht über einer viertürmigen Kirche. Und die aufblinkenden Sterne sind Jojos, glaubt man nach einem Anfall. Poor Tony hat das Gefühl, er könne sie nach Belieben auf- und abrollen. Poor Tony Krause, Lola Sister und Susan T. Cheese waren auf Bertrands Antitoys Einladung hin Fußsoldaten in einer kuriosen Angelegenheit namens Front Contre O-N-A-N Is Me geworden, in dem Lola Sister, Susan T. Cheese, Petey Krause, Bridget Zadlock, Equus Reese und der seither verstorbene Stokely McNair für ein schwer verschnittenes und in 6 Teile geteiltes Päckchen identische rote Ledermäntel, kupferrote Perücken und Pfennigabsätze tragen, und zusammen mit 6 männlich aussehenden Frauen in ebensolchen Perücken und Mänteln im Foyer des Sheraton Commander Hotels am Harvard Square herumhängen mussten, während androgyner Quebecer Aufrührer, der ihren seinen roten Ledermantel auf eine Weise aushüllte, dass Bridget Zadok von Night Air blasste und die Nägel in die Handflächen grub, durch die Lucid-Drehtür vom Commander kam, zielstrebig in den überfüllten Epaulet-Ballsaal schritt und dem kanadischen Minister für Inter-ONAN-Handel, der sich von einem blattförmigen Rednerpult herab an die US-amerikanischen Medien wandte, übelriechenden halbflüssigen violetten Müll aus einem als Souvenir miniaturisierten Müllentsorgungsfass ins Gesicht kippte. Wenn der androgyne Quebecer Müllkipper aus Epaulet-Ballsaal und Foyer herausgewetzt kam, verfolgt von Männern in weißen Anzügen mit Ohrstöpseln und Cobra M11 Halbautomatikwaffen, sollten die 2 Lockvögel im Foyer hysterisch durcheinander wuseln und sich durch die Drehtür in ein Dutzend verschiedene Vektoren verstreuen, damit die Sicherheitsbeamten identisch amputäre Gestalten in verschiedene Richtungen davonstöckeln sähen und verunsichert wären, wen sie verfolgen sollten. Susan T. Cheese und Poor Tony hatten die Antitoy-Brüder, von denen nur der eine sprechen konnte oder wollte, der für die Abhängungsmanöver im Sheraton Commander verantwortlich und anderen Quebecern mit weit höheren IQs eindeutig untergeordnet gewesen war. Krause und SGC also hatten die beide in Riot's Tavern am Inman Square getroffen, wo es an jedem zweiten Mittwoch eine Gender-Dysophyker-Nacht gab, die eine schickliche und gehobelte Klientel anzog und an der Poor Tony gerade vorbeikommt, gleich hinter
die Man-O-War-Grille, nur einen Block oder so vom Glas- und Krimskramsladen der Antitor entfernt, sich nach erst 5 Blocks oder so weniger krank als bloß hundemüde fühlt. Diese postfibrile Zellerschöpfung, in der man eine Woche lang schlafen könnte, und sich fragt, ob er den beiden jungen Hässletten, die ein paar Schritte vor ihm den Fußweg lang gehen, die Handtaschen klauen soll, die ihnen an dünnsten, abendkleidbreiten Riemchen von den Schluffi-Schultern baumeln. Ein interethnisches Duo, was in Metro Boston selten und beunruhigend ist. Die Schwarze redet 1 Kilometer die Minute und die Weiße reagiert gar nicht. Ihr müdes, stures Dahinschlurfen und ihre Teilnahmslosigkeit schreien geradezu nach einem Handtaschenklau. Beide finden sich offenbar aus Routine in der Opferrolle. Dieses demoralisierte Desinteresse, das für Poor Tonys Geschmack immer ein Minimum an Protest oder Verfolgung garantierte. Die Weiße trug unter ihrem Schottenrock allerdings ganz anständig aussehende Laufschuhe. So konzentriert war Poor Tony Krause auf die Logistik und Implikationen der potenziellen Handtaschen, die Gott höchstpersönlich vor ihm aufgehängt haben musste. Wie anders wäre es doch, mit optimierter Liquidität über die Schwelle der Antitor zu treten und um eine Transaktion statt um ein Almosen zu bitten. Eigentlich einen Spontanbesuch abzustatten und kein Entzugsgebettel, um Mitleid zu veranstalten. So konzentriert war er, als er einen beeindruckend großen Haufen Hundekot umging und an den breiten Fassadenfenstern des Man-O-War vorbeikam, dass er seinen alten Klaukumpel Matt Matty Pimulis gar nicht sah. Eine sichere Mitleidsquelle, die hoch und heraus und hinab und wieder hoch sah und entsetzt erkannte, wie der Korridor des Entzugs Poor Tony zugerichtet hatte.